NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung: Ist die Stadt das bessere Land? Urbane Zentren als Hort für neue Artenvielfalt. Manche Supermärkte bieten inzwischen sortenreinen Stadtteilhonig an. Wer will, kann also Honig genießen, der im eigenen Quartier gesammelt wurde von städtischen Bienen. Während Gartenfreunde auf dem Lande klagen, dass kaum noch Summen oder Zwitschern zu hören ist, schwärmen Städter von Bienen und Hummeln und davon, dass ihnen abends die Fledermäuse um die Ohren pfeifen. Intensiv bewirtschaftete Monokulturen haben die Artenvielfalt auf dem Lande in vielen Regionen stark reduziert. Städtisches Gärtnern ohne Einsatz von Chemikalien lässt dagegen vieles blühen und schwirren, was lange als gefährdet galt. Anke Petermann hat sich in Stadt und Land umgehört.
Die Mainzer Neustadt, ein dicht bebautes Innenstadtviertel. Doch wer in die Hofeinfahrt einer Mietskaserne tritt, könnte nach ein paar Schritten meinen, er steht im Wald. Dabei ist es nur eine relativ kleine Park- und Gartenfläche mit
Linden, Kiefern, Kirschbäume, Eichen, die hier rundherum stehen.
Im Schatten der Bäume des sogenannten Neustadtgartens schichtet Jörg Steinkamp Kompost um.
Das ist guter Boden, der da entsteht, hoffentlich, ja.
Papa, ich suche den Anschluss fürs Wasser.
Drüben unter den Kisten.
Vor 4 Jahren stellte die Stadt Mainz den vormals vernachlässigten Mini-Park dem Bund für Umwelt- und Naturschutz, kurz BUND, für ein Gartenprojekt zur Verfügung, samt Wasserzuleitung vom Hydranten.
Ja, ich kann schon mal wieder ein bisschen Kompost mitnehmen.
Ja, da steht der Nächste.
Okay. Achso, ich wollte noch ein Stecken mitnehmen für die Himbeeren zum Festbinden.
Jörg Steinkamp ist mit seiner Frau und seinen beiden Kindern da, Marina Schilling mit ihrem Sohn Enno. Der Einjährige hangelt sich mit einer Hand am hölzernen Rand eines Hochbeets entlang, schwingt mit der anderen ein Schäufelchen. Er ist der jüngste von etwa einem Dutzend Neustadtbewohnern, die samstags nachmittags gärtnern und einmal im Monat abends dafür die Konzepte durchsprechen. Zwischen Himbeersträuchern, Petersilie und Zwiebeln, alles ungespritzt, wachsen Kapuzinerkresse und Sonnenblumen. Die rosafarbenen Akelei sind verblüht. Die offene Agrarfläche ist längst nicht so bunt, weiß der Geograf Jörg Steinkamp, der selbst vom Land kommt.
Wenn man sich irgendwelche Luftbilder anguckt und dann nur Rapsfelder nur gelb sieht, dann erwarte ich da nicht keine große Biodiversität. Da wird unsere Biodiversität hier auf den 400 Quadratmetern größer sein. Ja. Verschiedenste Insekten, Bienen, Wespen, also jetzt nicht auch nur die Wespen, die uns nerven beim Essen, sondern auch Solitärwespen, die genauso Bestäuber sind wie Bienen zum Beispiel. Eichhörnchen haben wir hier einige, die hier rumhuschen. Eine Kollegin ist immer morgens früh hier gewesen, mal eine Zeit lang. Die hat hier Vögel fotografiert und es sind einige da, die ich hier nicht erwartet hätte. Zilzalt war dabei, Mönchsgrasmücke war, glaube ich, noch einer.
Dass der besiedelte Raum inzwischen eine größere Artenvielfalt aufweist als die offene Agrarfläche, haben Untersuchungen des Bundesamtes für Naturschutz bestätigt. Marina Schilling, Mainzer Neustadtgärtnerin, kommt ursprünglich auch vom Land. Ihr Elternhaus steht inmitten von Raps- und Maisfeldern.
Also ich weiß, dass mein Vater in seinem Garten ein Bienenhotel auch gebaut hat, also ein Insektenhotel gebaut hat. Ich glaube, da ist nie jemand eingezogen.
In Mainz wächst Bienennahrung nicht nur im Neustadtgarten. Aus ihrem Büro im Rathaus blickt Katrin Eder auf die Promenade am Rhein. Dort dürfen in Weiß und Gelb Mauergänseblümchen und kleines Habichtskraut sprießen, die man früher mit der Chemiekeule beseitigte. 2012 ordnete die grüne Umweltdezernentin an, dass das Grünamt auf Glyphosat als Unkrautvernichter verzichtet, auf Insektizide ebenso.
Die Gärtner des Rosengartens, die haben mich am Anfang verflucht. Aber die gehen da jetzt auch ein Stück weit drin auf, weil es einfach auch was Neues ist, mal zu gucken, wie kann man Blattläuse mit Milch bekämpfen und so. Die sagen auch, die Vogelpopulation hätte sich erhöht, seitdem sie das tun.
Milchsäure hält jetzt die Blattläuse bei den über 4000 Rosen in Schach. Und auch Finken, von denen es wieder mehr gibt im Mainzer Grüngürtel, mögen Läuse. Nicht nur in Mainz, sondern auch in Main und Andernach im Norden von Rheinland-Pfalz säen Stadtgärtner und Naturschützer bienenfreundliche rosafarbene Cosmea und Malven auf Beeten, Verkehrskreiseln und Baumscheiben. Unter dem Stichwort essbare Stadt werden Zucchini und Tomaten im öffentlichen Raum angebaut. Im vergangenen Sommer verbot das rheinland-pfälzische Umweltministerium Glyphosat auf öffentlichen Flächen einzusetzen. Die Natur kehrt in die Stadt zurück, bilanziert die Mainzer Umweltdezernentin Katrin Eder. Nicht immer zur Freude der Städter.
Die vielen Kolonien an Saatkrähen, die wir haben in unseren Städten, die ja ein großes Ärgernis für viele Leute sind, weil sie sind morgens laut, sie verkoten die Autos, die darunter parken. Aber sie finden einfach in der ausgeräumten Agrarlandschaft auch keine Gehölzstrukturen mehr und auch keine Nahrung mehr, wo sie sich ansiedeln könnten. Das heißt, die Natur kommt ein Stück weit zurück in die Städte, weil sie hier ein entsprechendes Angebot auch finden.
Im Neustadtgarten des BUND blickt man vom Komposthaufen unter Linden auf ein Doppelhochhaus, das soeben wärmegedämmt wurde. Sanierungen, bei denen alle Spalten und Ritzen verschlossen werden, immer ein Risiko für die Nistplätze von Gebäudebrütern in der Stadt wie Mauersegler.
Aber an dem höheren Teil dieses Hochhauses, was letztes Jahr saniert wurde, sieht man schön, was man da machen kann. Da sind dann zwar die Spalten zwischen der Fassadenverkleidung nicht mehr offen. Nur dafür hat man ganz oben an der Kante Mauersegler und auch Fledermausnistkästen angebracht.
Weiß Matthias Ding von der BUND-Kreisgruppe Mainz, die Nistplätze selbst kartiert.
Es wurde eben in Zusammenarbeit hier mit dem Grün- und Umweltamt gemacht.
Erzählt der BUND-Mann, während er Kompost auf Hochbeeten verteilt.
Die begleiten dann auch solche baulichen Maßnahmen.
Und wenn wir immer wieder die Beschwerden bekommen, hier gibt es so viele Stechmücken seit neuestem, dann sagen wir, tut was für die Gebäudebrüter. Und dann erledigt sich das Problem hier hoffentlich irgendwann wieder. Aber nein, das ist einfach unsere ethische Verpflichtung, das Aussterben der Arten dem entgegenzuwirken.
Für die Ackerlandschaft ist eine breite Artenvielfalt-Offensive, wie sie derzeit in vielen Städten läuft, noch nicht in Sicht. Zu groß der Wettbewerbsdruck in der Agrarindustrie, zu niedrig die Preise, die Bauern mit ihren Produkten erzielen. Die Pfalz ist die Frühkartoffel- und Gemüsekammer der Nation mit endlosen Ackerflächen. Am Horizont einige Windräder, aber kaum ein Baum, kaum eine Hecke. Am Himmel keine Feldlerche, zu hören kein Gezwitscher. Ab und zu dröhnen Militärmaschinen vom US-Flieger Horst Rammstein über den Himmel. Kaum weiße Schafgarbe oder blaue Wegwarte am Feldrand. Dichte, wilde Blütenpracht entfaltet sich dagegen auf meterbreiten Streifen längs einiger Felder im südpfälzischen Offenbach an der Queich. Nicht ganz zufällig allerdings. Die Uni Koblenz-Landau experimentiert hier auf dem Bioland-Gemüsehof von Ralf Gensheimer mit sogenannten Blühstreifen. Nach Schweizer Vorbild lässt der Landauer Professor Martin Endling verschiedene Mischungen aussäen und untersucht gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe Ökosystemanalyse, wie die bunte Flora den Bestand an Insekten beeinflusst.
Ein Problem, was viele Arten in den Agrarlandschaften heute haben, ist, dass es kaum Blütenangebot gibt. Ja, die Kulturen blühen nicht, also, oder sind windbestäubt wie Getreide oder Mais natürlich auch. Und solche Tiere wie Florfliegen, Marienkäfer, Schwebfliegen, die eben wichtig sind als Feinde von Blattläusen, mit denen die Blattläuse eben sehr schnell wieder verschwinden, bevor sie auch Schaden anrichten, die finden keine Blüten mehr, wo sie ihren Nektar saugen können, den sie halt als Treibstoff benötigen. Und wenn man das dann zur Verfügung stellt, in geeigneter Form mit solchen Blühstreifen, dann kann man Probleme an anderen Stellen hoffentlich vermeiden und man fördert gleichzeitig die Artenvielfalt.
An diesem Sommernachmittag besichtigt die Arbeitsgruppe gemeinsam mit den teilnehmenden Landwirten und deren Beratern die Versuchsfelder. Sonja Pfister, Doktorandin in der AG, zückt ihre Becherlupe und muss zwischen den hellblauen Blütenähren der büschelartig wachsenden Phacelia nicht lange jagen, bis sie eines der Insekten mit gelben Querstreifen auf dem Rücken findet.
Also ich lasse die Blüte mal mit drin, dann ist sie nämlich nicht so gestresst.
Phacelia mit Hummeln. Toll.
Erdhummeln sind Generalisten, die den Nektar verschiedenster Blüten sammeln. Sie gehören zu der Hälfte der fast 600 Wildbienenarten, die noch nicht auf der roten Liste stehen. Aber eine Erdhummel im Phacelia-Malven-Borretschfeld macht noch keine Artenvielfalt, weiß Sonja Pfister. Die Biologin schaut noch mal auf das pelzige Insekt in der Becherlupe.
Dies hier ist jetzt keine seltene. Wenn die mehr unterschiedliche Eigenschaften halt haben, wenn man mehrere Arten hat, dann sagt man eben, ist man besser abgepuffert gegen verschiedene klimatische Veränderungen und auch eben Veränderungen mit Krankheiten.
Pfister wendet sich dem Blühstreifen gegenüber zu. Eine andere Versuchsmischung mit mehr Lippenblütlern. Gleichzeitig Abstandsfläche zwischen Gensheimers Ökopaprika und den konventionellen Zuckerrüben des Nachbarn. Die Nachwuchsforscherin hängt sich über Rettichblüten, präsentiert kurz darauf erst eine Furchen und dann eine Sandbiene in ihrer Becherlupe.
Also diese auffälligen Streifen, ist das auch so ein Kennzeichen, oder?
Ein großer Genpool, also vielfältiges Erbgut, macht Tiere und Pflanzen widerstandsfähig. Eine Art Existenzversicherung auch für menschliches Leben. Umgekehrt, wenn Bestäuberarten verschwinden, wirkt sich das auch auf das Spektrum vorhandener Pflanzen aus. Wie bedrohlich das für die Landwirtschaft und die menschliche Ernährung werden könnte, ist derzeit kaum wissenschaftlich erforscht und nicht vorherzusagen. Früher verschwanden die Moore, sagt Martin Endling, Leiter der Landauer Arbeitsgruppe Ökosystemanalyse.
Aber das hat sich stabilisiert, auch teilweise durch Naturschutz, und in der Landwirtschaft haben wir nach wie vor jetzt Paradebeispiel, die Feldlerche zum Beispiel, wo man noch vor 30 Jahren dachte, die schafft es eigentlich immer noch, und jetzt steht sie auch schon auf der Vorwarnliste. Also ist schon kurz davor, gefährdet zu werden, weil die Bestände stark zurückgehen.
Besonders die Feldvögel sind vom Artenrückgang betroffen. Nach Untersuchungen des Naturschutzbundes NABU sind 65% der Feldvogelarten vom Verschwinden bedroht. Doppelschnepfe und Zwergtrappe sind schon ausgestorben. Keine Brutplätze, keine Rückzugsräume, keine Nahrung mehr auf und zwischen den Äckern. Artenschwund hat viele Ursachen, weiß der Ökosystemspezialist Martin Endling.
Die Düngung, die heute bei uns, weil man es sich leisten kann und weil es ihn zu kaufen gibt, überall sehr hoch ist. Es ist natürlich die intensive Bodenbearbeitung, die da reinspielt. Es sind auch die Anbaufrüchte, also auch, dass man regional heute sich immer stärker spezialisiert auf bestimmte Dinge. Das heißt, es gibt irgendwelche Tomatenanbauregionen in Südeuropa und da wird ganz Europa mit Tomaten mit beliefert. Und bei uns sind es andere Sachen, eben das Wintergetreide, was sehr dominant ist oder je nach Region. Dadurch nimmt die Vielfalt einfach auch ab an Kulturen in den Landschaften, und von der Vielfalt der Kulturen hängen eben letztendlich auch Arten ab.
Mit ihren Blühstreifen-Experimenten steuern die Landauer Forscher dem Artencrash auf dem Land entgegen. Die Bauern nehmen sie mit ins Boot. Ein 6 Meter breites Wildblumenfeld haben Endling und sein Team zwischen Bauer Gensheimers Öko-Kartoffelacker und dem konventionellen Maisfeld des Nachbarn gesät. Ralf Gensheimer stellte den Streifen als Versuchsgelände zur Verfügung. Ihn interessierte, ob dort, wie von den Wissenschaftlern angenommen, hilfreiche kleine Raubtiere einziehen würden. Und der Biobauer wurde nicht enttäuscht.
Wir haben hier tatsächlich mit der Blattläuse wenig Probleme gehabt dieses Jahr. Und ich führe das auch auf so einen Blütenstreifen mit zurück, ne, weil die Nützlinge drin leben können. Ne. Und wenn hier das Fressen ist von den Nützlingen, ist es natürlich für die leicht, das darüber zu fliegen.
Gensheimer deutet aufs Salatfeld, wo Flor- und Schwebfliegen gelandet sind. Ihre Larven haben sich offensichtlich an Blattläusen satt gefressen.
Ist natürlich optimal. Ne. Nur müssen wir halt dann irgendwann mal gucken, was machen wir mit der 6 Meter breite Fläche. Weil Gemüse ist jetzt hier in den nächsten 10 Jahren eigentlich nicht mehr drin. Ne? Das ist eine Opferfläche.
Mähen, die Fläche umbrechen und Möhren einsäen, geht nicht, meint Gensheimer, die würden schnell wieder überwuchert. Hermann Heidweiler mustert den Blühstreifen mit gerunzelter Stirn und Argusaugen. Begeisterung sieht anders aus. Der staatliche Landwirtschaftsberater schaut Sonja Pfister fragend an.
Unkrautdeckungsgrad hier?
Haben wir nicht gemessen, aber
30%,
es ist viel
mindestens
höher, als Herr Gensheim ihn gerne hätte. Ja.
So ein Amaranth macht 5000 Samen. Katastrophe.
Genau.
Für mich als Pflanzenbauer, egal ob bio oder konventionell, Katastrophe.
Und die Hirse ist auch ein Problem.
Katastrophe.
Böses Kraut, gutes Kraut. So unterscheidet auch der Biolandwirt. Böse ist, was wuchert und Arbeit macht. 300 Stunden Unkrautjäten pro Hektar kann Ralf Gensheimer beim Verkauf im Hofladen und auf Wochenmärkten einpreisen. Er zahlt dafür Mindestlohn. Ab 300 Stunden Handarbeit wird es unrentabel. Ein konventioneller Gemüsebauer wird mit dem Unkraut schneller fertig.
Wenn man jetzt das vergleicht, ein konventioneller hat, macht ein Hektar vielleicht eine andere Stunde mit dem Pflanzenschutzspritz und wir haben 300.
Oder 15 Minuten, Ralf, ja, wenn die Fläche groß genug ist.
Ja, dann muss
oder was brauchst du für einen Hektar mit dem Spritz? Unkraut.
Hoffmann baut im südlichsten Zipfel von Rheinland-Pfalz unter anderem Petersilie und Kürbis an und nimmt an dem Landauer Blühstreifen-Experiment teil. Sein Hokkaido-Kürbis ist auf Bestäuber angewiesen. Und am wichtigsten dafür sind nicht die Honigbienen, sondern die bedrohten Wildbienenarten. Gemüsebauer Hoffmann entschied sich, ihnen blühenden Wohnraum anzubieten.
Es leuchtet mir auch ein, dass die Bienen dann längere Zeit an dem Feld verweilen können. Natürlich, das können die Aspekte.
Hoffmann nutzt allerdings Glyphosat, um seine Gemüseäcker unkrautfrei zu halten. Mit Fingerspitzengefühl, sagt er. Das Herbizid ist hoch umstritten, weil es im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Um 1,5 Jahre verlängerte kürzlich die EU-Kommission die Verwendung des Pflanzengifts. Ende 2017 wird neu bewertet und entschieden. Die Bundesregierung hatte sich nicht auf eine Position einigen können. Die Umweltministerin von der SPD fordert ein Verbot. Der Landwirtschaftsminister von der CSU glaubt, dass die Bauern auf das Spritzmittel angewiesen sind. Ob krebserregend oder nicht, Glyphosat killt die Artenvielfalt auf dem Land, weil es alle Ackerwildkräuter vernichtet, die mit den Nutzpflanzen konkurrieren. So sieht es der Präsident des Deutschen Imkerbundes mit 100.000 Mitgliedern.
Glyphosat ist ein Breitbandherbizid, ein Stoff, der in der Agrarlandschaft Beikräuter, Wildkräuter, Unkräuter beseitigt. Und das sind Nahrungspflanzen, die den Bienen fehlen. Und ich würde mich freuen, wenn es diesen Wirkstoff nicht mehr gäbe,
sagt Peter Maske am Rande einer Bienentagung in Main in der Eifel. Unweit davon, im Hofladen des ökologisch bewirtschafteten Klosterguts Maria Lach, kauft Ursula Adamski Gemüse und Eier.
Ich lebe seit Jahren Bio. Ich habe mal auf dem Land gewohnt, zwischen zwei Höfen, die gespritzt haben, als die Kinder noch klein waren. Und da habe ich gesehen, was da alles auf den Boden gebracht wurde. Und seitdem kaufe ich nichts anderes mehr.
400 Hektar Ackerbau, 3 mobile Hühnerställe, Mastschwein- und Mutterkuhhaltung gehören zum Biolandhof der Familie Ullenbruch. Michael Ullenbruch überquert die Wiese und umrundet den wohnmobilartigen Hühnerstall mit Außengehege. Er klopft hinten an und öffnet dann erst behutsam den Deckel zur Dinkelspelz gefüllten Nestrinne. Drinnen liegen einige Eier und eine brütende Henne. Fleisch und Eier sind die Renner im Hofladen, ständig ausverkauft. Kunden kommen eigens dafür her. Ullenbruch führt das auch darauf zurück, dass sie die ungespritzte, ungedüngte Wiesenlandschaft als intakte Kulturlandschaft wahrnehmen. Mohn und Seifenkraut blühen am Wegesrand. Die Feldlerche, berühmt für ausdauerndes Singen im Flug, flattert in Wellenbewegungen über das Lacher Seebecken. Es war sein Wille, sagt der bärtige Bauer.
Hier im größten Naturschutzgebiet von Rheinland-Pfalz ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Man muss nicht mit der Spritze rausfahren, man kommt nicht in Kontakt mit Chemikalien. Und ich kenne beide Seiten. Mein Vater hat einen konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb. Da bin ich als Kind dann auch immer mit rausgefahren. Und es hat mich immer gestört, dass man mit solchen giftigen Sachen in Verbindung gekommen ist.
Hoher Arbeitsaufwand, dafür aber auch dank Direktvermarktung eine stabile Ertragslage, bilanziert Michael Ullenbruch. Genau das könnte sich als neue Chance für die Artenvielfalt auf dem Land entpuppen. Der Biobranche geht es besser als dem Rest der Ernährungswirtschaft. Allerdings überleben auch Ökobauern nicht ohne staatliche Prämien. Die langjährige grüne Agrarpolitikerin Ulrike Höfken ist in der neuen Ampelkoalition zuständig für den Ökolandbau in Rheinland-Pfalz.
In Deutschland ist es ja ziemlich extrem. Wir haben die niedrigsten Lebensmittelpreise der Welt. Heute wird ja die gesellschaftliche Leistung bezahlt und deswegen brauchen auch die Ökobauern die Prämie. Denn es gibt bestimmte gesellschaftliche Leistungen, die finden sich dann im Produkt, insbesondere in Deutschland, gar nicht wieder. Also die Maßnahmen für den Schutz des Wassers oder für Erhalt von Blühwiesen für Bienen und Ähnliches.
Gemeinsam mit anderen Bauern aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz informiert sich Marc Liesem auf einer Tagung des Anbauverbands Bioland am Lacher See, wie er seinen Hof ökologisch umstellen kann. Seine Wochenmarktkunden haben ihn dazu gedrängt. Der von der Bundesregierung geförderte Bioland-Praktikatag räumt die letzten Zweifel aus. Der Landwirt aus Hennef bei Bonn geht jetzt mit Obst, Gemüse, Legehennen und Mutterkühen auch unter die Ökobauern. Einer derjenigen, der gemeinsam mit Forschern und Naturschützern daran arbeiten will, das Land wieder zum Hort für Artenvielfalt zu machen, damit die Stadt mit ihrem Flächenhunger nicht mehr behaupten kann, sie sei das bessere Land.
In der Reihe Das Forum hörten Sie: Ist die Stadt das bessere Land? Urbane Zentren als Hort für neue Artenvielfalt. Eine Sendung von Anke Petermann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.